Du bist sehr aktiv für Jesidinnen und Jesiden in Deutschland. Wie bist du denn dazu gekommen?
Ach, ich stamme aus Oldenburg und Oldenburg ist so eine Hochburg von Jesidinnen und Jesiden. Und man hatte schon immer Berührungspunkte, aber 2014, als dann Mosul fiel und ich angefangen habe, mich für orientalische Christen einzusetzen und da schon abzusehen war, dass dann das Massaker auf Shingal passieren wird, bin ich am 3.8. zum Verein in Oldenburg gegangen, um denen mein Mitgefühl auszusprechen. Habe dann halt gemerkt, da ist so eine Mischung aus blinden Aktionismus und einer Starre, weil du nicht weißt, wie du weitermachen sollst. Und dann habe ich meine Hilfe angeboten. Ja, und seitdem bin ich halt 24/7 dabei.
Wobei als Verständnis für die Zuhörerin, wissen vielleicht nicht alle, die Jesiden sind ja keine Christen.
Nein, die Jesiden sind die älteste monotheistische Religion der Welt neben den Juden und sind seit Jahrhunderten in ihrer Heimat und die Heimatgebiete sind da Türkei, Syrien, Irak, Iran verfolgt und das hat leider auch nie aufgehört.
Ja, nun dachten ja sicher viele Jesiden in Deutschland, nachdem der Bundestag den Völkermord an den Jesidinnen und Jesiden 2014 durch den Islamischen Staat anerkannt hat, seien sie sicher. Das sieht jetzt aber ganz anders aus.
Ja, du hast also tatsächlich wieder ein Aufbrechen eines kollektiven Traumas. Als 2023 einstimmig, also von ganz links bis ganz rechts, der Völkermord anerkannt worden ist, haben die Jesiden tatsächlich gefeiert und gedacht, dass sie in ihrer neuen Heimat jetzt sicher sind. Und man muss sich mal so die absoluten Zahlen deutlich machen. Ne? Du hast ungefähr 1,2 Millionen Jesiden auf der Welt. Davon leben 25%, nämlich ungefähr 300.000 in Deutschland. Und davon sind jetzt inzwischen 10%, nämlich knapp 30.000, die mit Duldung versehen sind, gefährdet abgeschoben zu werden. Das heißt, du hast in jeder Familie ein Familienmitglied oder einen guten Bekannten, der von Abschiebung betroffen ist. Und das macht natürlich was mit dir, wenn du denkst, du bist irgendwo sicher und du bist jetzt angekommen und kannst endlich deinen Glauben leben, deine Sprache sprechen, deine Kultur leben, dich auch irgendwo produktiv einbringen und bist nicht mal sicher, wenn du arbeiten gehst, wenn du die Schule erfolgreich besuchst. All das hindert die deutsche Regierung nicht, diese Menschen abzuschieben.
Also die meisten sind ja jetzt nicht nach dem Massaker gekommen, sondern viele sind ja schon sehr lange, vielleicht sogar als sogenannte Gastarbeiter aus der Türkei gekommen. Ist das richtig so?
Ja, das ist richtig, aber auch irgendwo nicht. Also wir hatten tatsächlich vor dem Genozide so knapp 200.000. Das heißt, du hast 33% Bevölkerungszuwachs durch 2014 erfahren. Das ist ja auch der zweite große Exodus nach 2007 ist. Da gab es einen großen Bombenangriff im Irak, wo weitaus mehr Menschen gestorben sind als September 11 seinerzeit in Amerika. Und aber das andere, was du sagst, Deutschland ist halt seit den 60er Jahren Heimat für Jesiden und die verstehen das auch so. Also die bringen sich in diese Gesellschaft ein, die sind teilweise jetzt halt in der vierten Generation da, die sind in Vereinen aktiv, die sind beruflich sehr erfolgreich, von Richtern über Rechtsanwälte, Ärzte, bekannte Psychologen, Traumaexperten und, auch bei euch in Baden-Württemberg. Und das macht natürlich dann was mit dir, wenn du auf einmal merkst, all diese Versprechungen sind eigentlich gar nicht ernst gemeint, sondern im Grunde genommen sind wir immer noch die Gastarbeiter oder deren Kinder.
Ewig nicht anerkannt. Kannst du vielleicht im Einzelfälle schildern zu dem, die jetzt bedroht sind von Abschiebung?
Ja, also ich würde ganz gerne mal mit einem Einzelfall anfangen, der schon abgeschoben worden ist, weil das eigentlich so die ganze Verrücktheit zeigt. Da ist ein junger Mann, der ist berufstätig gewesen, 2 Jahre lang, hat einen Bruttoarbeitsverdienst von 3.500 Euro gehabt, heißt also wirklich sehr viel Steuern und Sozialabgaben in diesem Land gezahlt, hatte eine Sprachqualifikation von B2, das heißt, das ist schon wirklich sehr, sehr gut. Da wirst du teilweise nicht merken, dass er zugewandert ist. Und der wird dann nachts um 2 Uhr aus dem Schlaf gerissen von der Polizei. Die Tür wird aufgebrochen, weil er nicht sofort aufmacht. Dass er nicht sofort aufmacht, hat den einfachen Grund, dass er morgens um 5 anfangen muss, auf einem Gestüt zu arbeiten. Dann schläfst du halt nachts so, und dann bist du fixiert, mit Handschellen abgeführt. Man nimmt dir dein Handy ab. Du hast also gar keine Gelegenheit, mit irgendjemandem zu sprechen. Nachts um 4 Uhr am Flughafen rufst du dann deinen Chef an, weil das der Erste ist, der dir einfällt. Und der setzt sich sogar ins Auto, fährt 300 Kilometer und versucht dir zu helfen. Sprich dann mit der Ausländerbehörde, weil die Polizei sagt, wir können da gar nichts machen. Der Mitarbeiter der Ausländerbehörde erzählt dir was von irgendwelchen islamistischen Anschlägen, die es in Deutschland gab. Wohlgemerkt, also die Leute, die dich in der Heimat verfolgt haben, und wegen denen wirst du dann abgeschoben. Das ist eine Fachkraft, der ist ausgebildet worden, dass er auf diesem Gestüt eine qualifizierte Arbeit macht. Diese Stelle ist seitdem nicht besetzt, kann auch nicht besetzt werden, und trotzdem kann dieser Mann nicht zurück. Der Mann ist in der Heimat wieder eine tiefe Depression gefallen, kriegt dort also nichts hin. Und wenn dem nicht so wäre, hätte er dort aber auch keine Zukunftsperspektive, weil du hast immer noch über 300.000 Leute in Camps. Ich glaube, darüber habt ihr letzte Woche schon mal berichtet. Mhm. Aber es gibt einfach keine Zukunftsperspektive da. So, das ist jetzt ein Fall. Dann hast du hier junge Frauen, die über die Sonderaufnahme Baden-Württemberg nach Deutschland gekommen sind. Irgendwann ist dann der Ehemann nachgekommen, der tatsächlich überlebt hatte, und kriegt jetzt einen Abschiebebescheid. Der wird wahrscheinlich nicht abgeschoben werden, weil das so absurd ist, aber das macht ja was in den Köpfen dieser Menschen. Mhm. Ja, so, und wie gesagt, hier werden Familien auseinandergerissen. Ein anderer Fall, der mich wirklich aufwühlt: am 18. Geburtstag soll eine junge Dame abgeholt werden, weil sie jetzt ja volljährig ist und eine eigene Bedarfsgemeinschaft. Die Eltern durften noch bleiben, weil sie minderjährige Kinder haben, die zur Schule gehen, und dieses Mädchen sollte abgeschoben werden. Also ich kenne keine deutsche Familie, wo du am 18. Geburtstag aus dem Haus geschmissen werden musst, weil du jetzt eine eigenständige Bedarfsgemeinschaft bist. Und auch das macht irgendwas in diesen Köpfen der Menschen. Und das wird etwas sein, was wir in der Zukunft wirklich merken müssen. Ich weiß auch nicht, wo das dann endet, ob wir dann beim ersten Suizid sagen, wir denken mal drüber nach. Ihr habt ja einen aktuellen Fall, habe ich der Tagesschau entnommen, in Weilheim-Teck mit dem Fasal, der dabei in der Bäckerei gearbeitet hat, der untergetaucht ist, weil er nachts beim Arbeitgeber abgeholt werden sollte. So, und wenn du seit Dezember 10 Abschiebeflüge gehabt hast, wohlgemerkt Charterflüge, wo extra Flugzeuge gebucht werden in den Irak, und da natürlich immer wieder Jesiden drinne sitzen, dann fällt es mir schwer, den Behörden zu glauben, wenn die mir von irgendwelchen Einzelfällen erzählen. Die haben uns das ganze Jahr 2024 erzählt, wir reden über Straftäter. Da waren 2 Straftäter bei, würde ich dann sofort unterschreiben, die müssen auch weg. Aber die anderen waren eben halt keine. Und die waren halt alle gut integriert. Und dann wird es schwer, wenn wir über die Anerkennung eines Völkermordes sprechen, zu sagen, das kann ich akzeptieren. Weil dann ist ja die Frage, was war denn damit gemeint? Ja, da hat ein Abgeordneter die blumige Rede gehalten: wenn euch der IS eure Welt nimmt, schenken wir euch die unsere. So, wenn du mir deine Welt schenkst, dann schiebst du mich aber nicht ab. Und genau das ist das, was passiert. Und kein Mensch beschäftigt sich damit, was hinterher in der Heimat passiert. Kein Mensch fragt, warum gerade die USA ihr Botschaftspersonal in Bagdad und Erbil abzieht. Keiner hinterfragt, warum deutsche Politiker, wenn sie dort sind mit BKA-Schutz und, eigentlich nicht in den Shingal reisen können. Keiner fragt, warum eigentlich alle Camps dort geschlossen werden, dass es dort keine Schulen, keine Sanitätsstationen mehr gibt. All das spielt auf einmal keine Rolle mehr. Und dann kommt ja dieses schöne Argument, was ja auch in Afghanistan immer gebracht wird: es gibt innerstaatliche Fluchtalternativen, aber die gibt es halt nicht, weil du als Jeside nur in jesidischen Gebieten leben kannst und überall woanders eben nicht sicher bist. Und wenn du nicht umgebracht wirst, wirst du zumindest gezwungen zu konvertieren. Und das ist dann ein kultureller Völkermord. Wenn wir den unterstützen wollen, ja, dann muss man diesen Weg gehen. Hm.
Ja, und gibt es da politisch, ich meine, die SPD sitzt ja schließlich in der Regierung, aber die SPD-Innenministerin hat ja diese Abschiebungspolitik auch vorangebracht, in der Hoffnung, vielleicht der AfD den Wind aus den Segeln zu nehmen. Naja, aber so eine Partei, die sich eigentlich immer so ein bisschen offen und anders gegeben hat, gibt es da nicht irgendwelche politischen Kontakte? Kann man da nicht was machen?
Also die politischen Kontakte gibt es ja, seitdem das dann 2023 alles angefangen hat. Du kannst ja sagen, im Herbst 2023 ging es dann los mit den Abschiebungen. Und dann hat man ja immer versucht, uns zu beruhigen. Und seitdem gibt es Kontakte in alle möglichen Bundesländer. Und dann hast du halt Bundesländer gehabt wie Nordrhein-Westfalen oder Niedersachsen oder Berlin, die dann zweimal einen temporären Abschiebestopp verhängt haben, immer halt so in dem Bereich, was sie selber machen dürfen. Die waren teilweise auch absurd, könnte ich gleich was zu sagen, warum sie absurd waren. So, und in Berlin hat man dir immer erzählt, wir haben da nichts mit zu tun. Und dann hat das ja ganz lange gedauert, bis man das mal alles aufbröselt, weil es gab immer so ein Schwarze-Peter-Spiel. Berlin hat gesagt, die Länder sind für Abschiebung zuständig. Die Länder haben gesagt, das machen ja die Kommunen. Die Kommunen haben gesagt, wir befolgen ja nur die Anweisung des BAMF. Das BAMF hat gesagt, wir stützen uns ja nur auf Gerichtsentscheide von Oberverwaltungsgerichten. So, und so hast du immer wieder von vorne angefangen und kamst nicht weiter. Dann sitzt man im Innenministerium, spricht mit dem Staatssekretär, der dir sagt, nee, das gibt es nicht, das sind Einzelfälle. Legst du 100 Fälle vor und sagst, wann sind es denn keine Einzelfälle mehr? Dann sprichst du mit dem damaligen Sonderbeauftragten für Rückführung, das war Herr Stamp aus Nordrhein-Westfalen, und der sagt dir dann, nö, also Jesiden werden nicht abgeschoben. Du sagst, natürlich werden die abgeschoben. Und dann stellst du fest, der ist nach Bagdad geflogen, hat gefragt, könnt ihr Iraker zurücknehmen? Und die haben gesagt, ja, wenn die Gegenleistung stimmt. Dann ist er weitergeflogen nach Erbil und hat mit der kurdischen Regionalregierung gesprochen und gefragt, könnt ihr Kurden zurücknehmen? Und du sagst, ja. Machen wir, wenn die Gegenleistung stimmt. Er hat es dann aber nicht für nötig behalten, mit dem weltlichen oder dem religiösen Oberhaupt der Jesiden im Irak zu sprechen, ob die sich denn vorstellen können, dass Jesiden zurückgenommen werden können, weil die sagen dir beide ganz klar, nee, geht nicht. Und ich würde mal behaupten, die können das am besten einschätzen, ob man dort leben kann oder nicht, weil sie leben dort ja. Und ja, also wenn du für eine Quote deine Überzeugung brichst, dann weiß ich nicht, ob das auf Strecke Erfolg haben kann. Und ich habe immer nur die Erfahrung gemacht, egal mit wem ich gesprochen habe, sogar mit Leuten vom äußersten rechten Rand, mit denen ich normalerweise nicht rede. Aber wenn du denen erzählst, da werden Menschen, die in der Heimat bedroht und verfolgt werden, die hier berufstätig sind, Steuern, Sozialabgaben zahlen, sich in die Gemeinschaft einbringen, dann sagen die alle, das sind ja die, die wir haben wollen. So, und dann wird es natürlich eng, weil was ist denn dann die Argumentation, warum schicke ich die denn zurück, wenn ich weiß, dass die dort nicht vernünftig leben können?
Ja, da muss man nur in jede zweite Talkshow reinhören, wo jemand von der SPD oder Regierung sagt, wir haben ja so viel, also wir haben das mit den Abschiebungen viel verbessert, wir sind ja viele Leute, schieben wir mehr ab.
Genau, richtig. Da geht es nur um Zahlen. So, und es geht ja auch nicht um Einzelschicksale, sondern einfach nur um nackte Zahlen. Und wenn du dich erinnerst, als kurz vor der Bundestagswahl die Union mit der AfD zusammen abgestimmt hat, ich glaube, die FDP war noch dabei, wenn ich mich richtig erinnere, was für ein Aufschrei da war, ja? Wo wir gesagt haben, das geht doch alles nicht. Und jeder, der normal denkt, würde sagen, genau, das geht doch nicht. Es geht nicht, dass du mit Nazis abstimmst, aber es geht auch nicht, worüber du da inhaltlich abgestimmt hast. Und wenn du dir dann jetzt anguckst, was gerade geschieht, macht die SPD mit der Union genau das, was damals beschlossen worden war und da aber noch kein Gesetzescharakter hatte. Wenn dir ein Gericht sagt, diese Rückführung an der Grenze sind illegal, wenn dir der EuGH sagt, eine Familie ist heilig und wir hier sagen, das interessiert uns alles nicht, was unterscheidet uns denn dann noch von Ländern wie China oder einer Trump-Administration? Und das ist ja alles immer nur so, weiß ich auch nicht, Placebo-Effekt und eine weiße Salbe auf irgendwas streuen. Und wenn mir einer erzählt, wenn ich Familienzusammenführung aussetze, dadurch löse ich irgendein Problem. Nee, ich schaffe neue Probleme und das will man einfach nicht sehen und nicht wahrhaben.